In diesem Podcast sprechen wir über die Feuerwehr. Aber wir sind anders. Hier geht es nicht um Blaulichtalltag und Rettungsaktionen. Wir wollen ins Innere der Organisation schauen und fragen, was hält Feuerwehr zusammen? Warum das wichtig ist? Ganz einfach. Feuerwehr ist Daseinsvorsorge und geht uns deshalb alle an. Wenn polarisierende Debatten und Krise um Krise das Meinungsklima verschärfen, schlägt sich das auch in Feuerwehren nieder. Und Konflikte sind vorprogrammiert. Dann geht es darum, Spaltung und Vereinnahmung zu verhindern und demokratische Grundwerte zu fördern. Wie das gelingen kann, wollen wir die fragen, die praktisch daran arbeiten. Du hörst Zukunft 112 – Zusammenhalt in der Feuerwehr. Dieser Podcast ist im Rahmen des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe entstanden. Ein Programm des Bundesinnenministeriums und der Bundeszentrale für politische Bildung. Dieses macht es sich zur Aufgabe, das demokratische Miteinander in Vereinen und Verbänden zu fördern und Projekte gegen diskriminierendes und demokratiefeindliches Verhalten zu unterstützen. In dieser Folge wollen wir unseren Blick auf Feuerwehren richten, die dort aktiv sind, wo wenige Menschen auf viel Fläche leben. Wenn über ländliche Räume gesprochen wird, geht es häufig um Themen wie weniger Infrastruktur und Mobilität, aber auch die Romantisierung des Landidylls. Wir wollen uns ein differenziertes Bild machen und skizzieren die Herausforderungen und Potenziale. Vor allem soll es aber darum gehen, wie kleine Wehren mit begrenzten Mitteln das soziale Leben vor Ort bereichern und wie sie ihrer Verantwortung für Sicherheit nachkommen.
Also zur Feuerwehr ist man gekommen in unserem Dorf mit ca. 500 Einwohnern. Es hat damals 2 bis 3 Vereine gegeben und da war es eigentlich natürlich, dass da jeder Jugendliche da beigetreten ist. Und so war das auch bei der Jugendfeuerwehr. Man hat sich in der Schule, so mit 12, hat man sich getroffen und hat besprochen, hat gesagt, jawohl, man geht zur Feuerwehr und ja, war dann dabei. Der andere Verein war natürlich der Fußballverein, bei dem man natürlich schon seit klein her Fußball gespielt hat. Da hat man sich ja auch schon gekannt. Man ist miteinander dann in die Schule gegangen und so ist man eigentlich groß geworden mit dieser ganzen sozialen Komponente des Dorfes.
Das ist die Geschichte von Felix Marx, erster Kommandant und Beisitzer der Freiwilligen Feuerwehr Rapperszell in Oberbayern. Bevor Felix Marx in den Ortsteil der Gemeinde Waltingen gezogen ist, wuchs er in einem Dorf am anderen Ende des Landkreises Eichstätt auf. Was diese beiden Orte verbindet, sie haben jeweils 2 Vereine. Und einer davon ist die Freiwillige Feuerwehr. Das ist kein Zufall, sondern vielmehr die Regel. In so gut wie jedem Dorf in Deutschland gibt es eine Gruppe von Menschen, die sich freiwillig um Brand- und Katastrophenschutz kümmert und diesen gewährleistet. Schließlich sind 95% aller Feuerwehraktiven ehrenamtlich engagiert. Sich freiwillig in Gefahrensituationen zu begeben, ist eine prägende Etappe im Leben. Auf die Frage, was Feuerwehr für ihn bedeutet, antwortet Felix Marx, daher überlegt.
Bei der Freiwilligen Feuerwehr ist es ja so, dass ich sage, ja, es ist so eine Art Versicherung. Einer für alle für einen. Solange ich in der Lage bin, körperlich sowie geistig, mein Wissen weiterzugeben, anderen damit zu helfen, habe ich mir eigentlich auf die Fahne geschrieben, dass ich das so lange mache, wie ich es machen kann. Irgendwann wird einmal die Zeit sein, wo man selber Hilfe benötigt, wenn man irgendwie im Verkehrsunfall eingewickelt ist oder weil es von mir aus eine Hochwasserschadenslage ist oder so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da froh ist, wenn andere einem helfen und dasselbe möchte, solange ich kann, auch anderen halt wiedergeben.
Am Beispiel des Landkreises von Rapperszell zeigt sich konkret, wie Feuerwehren als sozialer Kitt kleiner Gemeinschaften agieren. Felix Marx erklärt, dass der oberste Grundsatz des Bürgermeisters vor Ort sei, alle Feuerwehren im Landkreis zu erhalten. Denn einen Verein aufzulösen bedeute, eine der wenigen tragenden Säulen im Ort aufzugeben. Freiwillige Wehren in ländlichen Räumen spielen eine zentrale Rolle für das Miteinander einer Dorfgemeinschaft. Sie erhalten oftmals das soziale Miteinander und das kulturelle Leben aufrecht. Sie schaffen Begegnungsräume auf Festen und Feierlichkeiten und übernehmen Aufgaben im Lokalen, die außerhalb des Brand- und Katastrophenschutzes liegen. Genau mit dieser multifunktionalen Rolle von Feuerwehr beschäftigt sich die Soziologin Dr. Annette Steinführer. Sie ist seit 2010 am Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut in Braunschweig tätig. Das ist die Bundesforschungseinrichtung für ländliche Räume, Wald und Fischerei. Annette Steinführer setzt sich in ihrer Arbeit mit Lebensverhältnissen und der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen auseinander. Sie wird in dieser Podcast-Folge immer wieder punktuell zu Wort kommen, um die Erzählungen der Feuerwehraktiven aus einer wissenschaftlichen Perspektive einzuordnen. So wie jetzt. In Bezug auf Feuerwehr und den Zusammenhalt in ländlichen Räumen findet sie klare Worte.
Ohne Feuerwehr ist das Dorf im Grunde genommen nicht denkbar und die Kleinstadt. Das ist definitiv wichtig. Und wir haben in vielen Bereichen, haben wir fast nur noch einen Fußballverein, wir haben keine Läden mehr, wir haben keine Orte mehr, wir haben keine Kneipen mehr. Die Kirchengemeinden sind auch nicht mehr überall so aktiv. Aber die Feuerwehr haben wir in fast noch jedem Ort und insofern dafür ist sie ganz wichtig für das Leben im Ort.
Als letzter verbliebener Ankerpunkt leisten Wehren in eher verlassenen Dorfstrukturen, wie sie Annette Steinführer hier beschreibt, wichtige Arbeit. Nicht nur im Sinne der Daseinsvorsorge, sondern auch in Sachen Demokratieförderung. Sie bringen Menschen auf Veranstaltungen zusammen und schaffen Begegnungen. Miteinander ins Gespräch kommen. Einander zuhören. Sich selbst mitteilen. Das ist grundlegend, um dem Auseinanderdriften von Menschen zu begegnen. So eben auch im Dorf Rapperszell. Hier wurde der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses durch die Freiwillige Feuerwehr gestemmt. Diese Aktion kann als Vorbild gelten und soll deshalb in den nächsten Minuten im Fokus stehen. Wir durchleuchten dieses Beispiel eingehend, um Impulse für andere Wehren zu geben. Ist dieses Modell übertragbar auf andere Orte? Und warum lohnt es sich für Feuerwehr, in so ein Projekt zu investieren? Um diese Fragen zu klären, beginnen wir am Anfang. Im Oktober 2018 startete die Feuerwehr als Trägerverein mit dem Bau eines Dorfgemeinschaftshauses. 4 Jahre später wurde nach einer intensiven Bauphase Einweihung gefeiert. Seitdem wird das Haus von verschiedenen Vereinen, Gruppen, Privatpersonen sowie kommunalpolitischen Institutionen genutzt. Ein Ort des Dialogs ist entstanden und eine Einrichtung, in der Menschen selbst aktiv werden können. So eine Kraftanstrengung setzt einen gemeinsamen Willen voraus und ist nicht selbstverständlich. Was die Menschen in Rapperszell zu diesem Projekt motiviert hat, kennen hingegen viele Dörfer. Öffentlicher Raum für Begegnung schwindet.
Das Dorfgemeinschaftshaus, muss man sich vorstellen, ist entstanden aufgrund dessen, weil der Wirt hat geschlossen, weil die Auflagen einfach nicht mehr zu erfüllen waren. Er hätte das Ganze übergeben müssen. Dadurch war die Versammlungsstätte im Dorf für, sage ich jetzt mal, bis 80 Leute nicht mehr gegeben. Also das heißt, sämtliche Vereine konnten die Vereinsveranstaltungen, konnten sie nicht mehr so durchführen. Wir mussten ausweichen auf Scheunen. Und auch die Informationsveranstaltungen seitens der Gemeinde, die konnten halt auch nicht mehr durchführen. Das Feuerwehrhaus, das war eine alte Kirche von 1711. Die wurde damals 1985 umfunktioniert, aber bestand letztendlich eigentlich nur aus einem Gebäudekorpus, ohne wirklichen Sozialtrakt, ohne Toiletten, ohne Unterrichtsraum. Und so hatte man halt dann tatsächlich 2 Baustellen.
Und diese beiden Baustellen wurden zusammengelegt, um ein größeres Gebäude für Feuerwehr und Dorfgemeinschaft zu errichten. Das hatte vor allem finanzielle Gründe. Denn nicht nur die Grundstücks- und Baukosten müsse man bei so einem Vorhaben einberechnen, erklärt Felix Marx. Auch die laufenden Nebenkosten könnten durch eine Zusammenlegung insgesamt gesenkt werden. Der Feuerwehrmann Felix Marx kennt die Eckdaten des Hauses genau. Auf einer Grundstücksgröße von 2800 Quadratmetern wurde ebenerdig und barrierearm gebaut. Den größten Teil macht ein Saal aus, der 120 Menschen Platz bietet. Hier findet sich unter anderem eine Küche, ein Ausschank und eine Kühlzelle. Daneben gibt es einen Jugendraum, Umkleideräume und Duschen sowie eine Feuerwehrhalle inklusive Lagerräume und Werkstätten. Unabhängig vom allgemeinen Nutzen für das Dorf stelle das Haus allein für die Feuerwehr eine klare Verbesserung dar. Felix Marx erinnert an diverse Mängel am vorherigen Standort, so als würde er es seinen Kameraden und Kameradinnen erzählen.
Ihr habt jetzt hier in dem Feuerwehrhaus, habt da ja nicht einmal die Möglichkeit, irgendeinen Unterricht zu machen. Ihr könnt auch nicht auf Toilette gehen, ihr habt keine sanitären Einrichtungen. Das alles fehlt, es gibt einen Mängelbericht. Und dieser Mängelbericht, der wurde dann natürlich schon auch immer hergezogen, um zu sagen, wir brauchen da einen Neubau.
Die Baukosten seien seitens der Gemeinde auf 700.000 Euro gedeckelt worden. Für die bereits angesprochenen Nebenkosten des Hauses wurde schnell eine gute Lösung gefunden. Der Feuerwehrverein und die Gemeinde teilen sie sich zu knapp 50%. Doch am Bau selbst waren keineswegs nur Feuerwehrmitglieder und bezahlte HandwerkerInnen beteiligt. Unter Anleitung eines Architekten wurde der Hausbau zum Gemeinschaftsprojekt des gesamten Dorfes. Hier zeigte sich, dass man gemeinsam und unter Beteiligung aller etwas Großartiges schaffen kann. Auf diese Weise hat das Projekt von Anfang an seinem Namen alle Ehre gemacht.
Die Dorfbewohner haben sich sehr arrangiert. Wir haben insgesamt so knapp 10.000 Stunden in Eigenleistung in dieses Haus und dem Nebengebäude investiert und waren da wirklich jeden Tag dort auf der Baustelle mit durchschnittlich wochentags mit 6 Mann und an Spitzenzeiten an einem Samstag habe ich mal 27 Mann auf der Baustelle gezählt. Und so ist dieses Haus zu 90% in Eigenleistung aufgebaut worden.
Die Hauptlast hätten auf der Baustelle RentnerInnen getragen, reflektiert Felix Marx heute. Viele von ihnen übten früher handwerkliche Berufe aus und waren mit ihrer Fachexpertise dementsprechend unentbehrlich. Darüber hinaus hatten sie die nötige Zeit, vor allem unter der Woche, zu arbeiten. Die meisten von ihnen waren früher bei der Feuerwehr, jedoch mittlerweile nicht mehr aktiv. Für den Bau seien sie, genauso wie die gesamte Rapperszeller Bevölkerung, leicht zu begeistern gewesen. Das Projekt nur mit Hilfe der aktiven Feuerwehrmitglieder zu realisieren, empfindet Felix Marx rückblickend eigentlich als völlig unrealistisch. Das gemeinsame Arbeiten habe nicht nur den Zusammenhalt im Dorf insgesamt gestärkt, dass alle mit angepackt haben, sei der Grund, warum die neuen Räume gegenwärtig so rege von ganz verschiedenen Gruppen und Personen genutzt werden.
Wir haben mittlerweile eine Auslastung von letztes Jahr hatten wir um die 220 Tage, wo dieses Haus benutzt wurde. Und egal, ob jetzt eine Taufe ist oder eine Geburtstagsfeier, irgendwann einen runden Geburtstag hat, oder es gab auch einige, wie der Kreisfeuerwehrverband, die auf uns zukam und sagte, ihr seid relativ zentral, ihr habt die Möglichkeit von der Infrastruktur her, ihr habt ausreichend Parkplätze, ihr habt einen großen Saal, da ist ein Beamer, da ist ein Leinwand, das ist alles schon vorinstalliert, können wir das nutzen? Natürlich hatten wir dann auch unsere Übungen, unsere Unterrichte hatten wir drin, dann kamen selbst sogar danach auch Pilgergruppen, die hier am Jakobsweg vorbeigeführt, größere Gruppen, die gesagt haben, hey, ihr könntet doch Kaffee und Kuchen, wie schaut's denn da aus? Wo wir gesagt haben, ja, kein Thema. Gibt dann natürlich einen kleinen Obolus, damit wir halt hier wieder unsere Kosten decken können.
Neben einmaligen Veranstaltungen nutzen auch verschiedene Initiativen das Haus regelmäßig als Treffpunkt. Deshalb stehen 3 Termine jede Woche fest, zu denen sich diverse Altersgruppen aus der Dorfbevölkerung beim Stammtisch treffen, um sich zu ihren Themen auszutauschen. Diese Begegnungen müssten ohne das Gemeinschaftshaus in private Räume verlagert werden. Um zu organisieren, wer das Haus wann nutzen kann, müssen die Gruppen im Austausch bleiben und sich absprechen. Verantwortung und Teilhabe werden durch den gemeinsam genutzten Ort so von allen Beteiligten gefordert. Allein das mache etwas mit den Menschen. Sie kommen ins Gespräch über eine Sache, die sie direkt betrifft, die ihnen am Herzen liegt. Das schaffe Verbindungen. Die große Nachfrage ist für Felix Marx ein Beweis dafür, dass sich das Projekt auszahlt. Doch auch wenn die Erzählung bisher eine Erfolgsgeschichte ist, will der Rapperszeller nicht verschweigen, dass so eine Mammutaufgabe eine Gemeinschaft auch fordert. So dauerte es zum Beispiel lange, einen geeigneten Standort zu finden. Entweder lag das angebotene Grundstück nah an Anwohnenden, die Lärm befürchteten, oder der Anfahrtsweg wäre für die Aktiven der Einsatzabteilung unpraktisch gewesen, weil er durch dicht besiedeltes Gebiet führte oder zu lang war. Wie in allen demokratischen Prozessen sei es auch hier wichtig gewesen, einen guten Kompromiss auszuhandeln, so Felix Marx. Wie schon erwähnt, haben in Rapperszell ökonomische Zwänge den Ausschlag gegeben, das Gemeinschaftshaus zu bauen. Im Vergleich zu den übrigen 6 Ortsteilen der kleinen Gemeinde Walting ging es vor allem um die Frage, wie groß muss das Haus sein? Denn jede der 7 Ortschaften hat eine Feuerwehr und jede braucht ein Feuerwehrhaus und Ausrüstung. Deshalb sollte verhindert werden, dass sich andere Wehren vernachlässigt fühlen. Und so wurde beim Bau in Rapperszell beispielsweise auf einen 2. Stellplatz verzichtet, weil das den Rahmen gesprengt hätte. Um die Refinanzierung des Projekts stehe es aktuell gut, sagt Felix Marx. Durch Vermietung und Bewirtung könne sich der neue soziale Ort heute gut tragen.
Der Verein hatte ja auch, musste zum Beispiel auch die Bestuhlung kaufen, musste auch die Kühlzelle kaufen, mussten die Theke, den Ausschank, die Gläser, auch das Geschirr für diese Größenordnung, auch die Küche musste man kaufen. Da braucht man einen Kredit von 40.000 Euro. Die Gemeinde hat die Bürgschaft übernommen. Und wir haben es jetzt geschafft, innerhalb weniger Zeit, dass wir im Oktober schuldenfrei sein werden.
Rapperszell ist keineswegs die erste Ortschaft, die sich aktiv für ein Dorfgemeinschaftshaus entschieden hat. Im Vorfeld des Baus haben sich Felix Marx und weitere Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr mit anderen Gemeinden ausgetauscht, die ähnliche Prozesse durchlaufen haben. Dabei sind sie auch auf Projekte gestoßen, die daran gescheitert sind, ihr Gebäude größtenteils in Eigenleistung zu errichten. Der Grund war oftmals, dass die Motivation nachgelassen hat. Ein anderes Beispiel ist ihm jedoch besonders positiv in Erinnerung geblieben. Ein Ort, in dem sich 9 Vereine zu einem Trägerverein zusammengeschlossen haben, um ihre Vision wahr werden zu lassen.
Die haben das Gebäude komplett selbstständig geplant. Das war ein alter Maurermeister, der war schon in Renten. Der hat den Bagger, der hat gesagt, so, jetzt zeichne ich euch den Plan, ich unterstütze euch da, wo es geht. Dann hat der da losgebaggert, dann hat der da eine riesen Baugrube ausgehoben. Und dann sind auch alle gekommen und haben das gebaut, weil die von der Gemeinde nur 150.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und die Vereine haben alles an Vermögen ins Rennen geworfen, was sie hatten, haben dann auch noch von der Bevölkerung sogenannte Aktien verkauft, um da auch noch ein bisschen Geld zu generieren und mussten dann auch nochmal einen Kredit aufnehmen, um das alles zu bewerkstelligen. Aber die haben es auch geschafft, die haben ja, wunderbares Dorfgemeinschaftshaus, ihre Auslastung liegt jetzt bei fast 300. Wie gesagt, sind heilfroh, haben uns auch immer nur motivieren können und gesagt, ja, wagt den Schritt, scheut euch nicht davor, ihr werdet es sehen, die Vorteile überwiegen, definitiv.
Tragen wir genau diese Vorteile noch einmal zusammen. Ein Dorfgemeinschaftshaus kann die Möglichkeit bieten, langfristig Kosten zu sparen, weil es viele Zwecke und Bedürfnisse verschiedener Initiativen und Vereine unter einem Dach zusammenbringt und so laufende Kosten gebündelt und minimiert werden. Zudem wird das Haus zum Begegnungsort zwischen verschiedenen Gruppen, die sonst vielleicht nicht aufeinandertreffen würden. In gemeinsamer Verantwortung für die Räumlichkeiten müssen alle an einem Strang ziehen und sich organisieren. Anders ausgedrückt: Das Dorfgemeinschaftshaus fördert den Austausch und die Vernetzung innerhalb eines Dorfs und hat damit per se einen demokratiepolitischen Wert. Hier werden Dinge ausgehandelt, Kompromisse gefunden, Selbstwirksamkeit gelebt und erlebt. Diesen Prozess hat Feuerwehr ausgelöst. Das zeigt, welche gestalterische soziale Aufgabe Wehren in ländlichen Räumen mit übernehmen. Aus all diesen Gründen lädt Felix Marx andere ländliche Wehren dazu ein, sich an seinen Feuerwehrverein zu wenden, um sich zum Thema Dorfgemeinschaftshaus auszutauschen. Er will ein Multiplikator sein und andere ermutigen, so wie er damals ermutigt wurde. Für ihn ist das Projekt Gemeinschaftshaus eine klare Empfehlung an alle Wehren in ländlichen Räumen, die oft mit ähnlichen Problemen kämpfen. Knappe Ressourcen, Leerstand, demografischer Wandel und fehlende Begegnungsräume. Trotz nachvollziehbarer Zweifel rät er, es seiner Wehr gleich zu tun.
Nehmt euch die Zeit, traut euch, nehmt euch den Mut. Und man muss sagen, hätte man uns diese Chance zum Dorfgemeinschaftshaus verwehrt, dann wäre auch das soziale Leben hier nicht so aufgeblüht, sage ich jetzt einmal. Weil es halt einfach sehr, sehr viel schwerer ist, Veranstaltungen hochzuziehen. Und von dem her auch der Jugend diese Motivation zu geben, sich später mal zu arrangieren oder Feste auszurichten oder wie auch immer.
Die Jugend zu motivieren, in ihren Heimatorten zu bleiben, könnte ein zusätzlich wichtiger Effekt des Hauses sein. Viele Menschen zieht es nach dem Schulabschluss von zu Hause weg. Sie suchen den Weg in größere Städte, vor allem wenn sie in kleinen Gemeinden aufgewachsen sind. Die Feuerwehren können und müssen deshalb Anreize setzen, junge Mitglieder zu halten. Auch daran wird sich ihre Zukunft entscheiden. Es gilt, attraktive Angebote zu schaffen und Mitgestaltung zu ermöglichen. Den demografischen Wandel und die sogenannte Landflucht führt auch die Soziologin Annette Steinführer als zentrale Herausforderung vieler ländlicher Feuerwehren an.
Die Herausforderungen sind, dass wir in den Gemeinden, die seit vielen Jahrzehnten zum Teil schrumpfen und altern, dass wir dort häufig nicht ausreichend Freiwillige mehr zur Verfügung haben. Und nicht nur Freiwillige, sondern bei der Feuerwehr geht es ja dann auch um bestimmte Tätigkeiten, um bestimmte Anspruchsprofile, die erfüllt sein müssen, um bestimmte Kompetenzen, Dafür braucht es eine lange Ausbildung, braucht es Weiterbildung. Und das ist eine Art, sagen wir, des Ehrenamtes, die auch nicht jeder und jede bereit ist zu leisten. Es ist ein Ehrenamt, das macht es so besonders im Vergleich zu anderen. Das kann ich nicht nur so projekthaft machen. Da kann ich nicht einfach nur mal für ein Fest dabei oder das ist nächstes Jahr abgeschlossen, sondern das ist eigentlich eine Verpflichtung auf eine sehr, sehr lange Zeit. Und natürlich ist die Frage, also nicht nur Abwanderung auf Dauer, sondern wenn Menschen pendeln in die nahegelegene oder auch nicht so nahegelegene größere Stadt, dann sind das Menschen, die eben im Alltag nicht zur Verfügung stehen.
Worauf Annette Steinführer neben den fehlenden jungen Menschen zu sprechen kommt, ist die meist niedrige Tageseinsatzstärke. Damit wird die geringe Anzahl an tagsüber potenziell einsatzbereiten Feuerwehraktiven an einem Werktag bezeichnet. Grund dafür ist, dass die meisten Erwerbstätigen nicht in ihren Wohnorten arbeiten. Sie pendeln in die nächste Stadt. Ein sinnvoller Umgang hiermit könnte eine Doppelmitgliedschaft sein. Denn so würde Feuerwehrmitgliedern ermöglicht, bei einem Notfall am Ort ihrer Arbeit zum Einsatz zu eilen und abends oder nachts zusätzlich in ihrem Wohnort in Bereitschaft zu sein. Das grundlegende Problem, dass sich tagsüber wenige Menschen in kleinen Dörfern aufhalten und sie deshalb nicht rechtzeitig am Ort des Geschehens sein können, wird dadurch jedoch auch nicht gelöst. Sandra Hofmann kennt dieses Problem ebenfalls. Sie ist im sächsischen Dietmannsdorf als stellvertretende Ortswehrleiterin aktiv. Dass ihr Wohnort als Schlafdorf bezeichnet wird, habe sie letztes Jahr beim 700-jährigen Dorfjubiläum erfahren. Gemeint ist damit, dass die BewohnerInnen nur noch zum Schlafen dort seien. Diese Situation führe bei der Einsatzabteilung tagsüber zu ständiger Unsicherheit, skizziert Sandra Hofmann. Da tauchen dann Fragen wie diese auf. Wie viele können jetzt gerade mit auf Einsatz fahren? Und haben wir überhaupt eine Person, die das große Löschfahrzeug fahren kann? Dittmannsdorf ist eines von drei Dörfern der sächsischen Gemeinde Gornau im Erzgebirge, die sich zu einer Kommune zusammengeschlossen haben. In allen drei Ortsteilen gibt es Feuerwehren. Wenn es zum Einsatz kommt, werden alle alarmiert. Damit wolle man sichergehen, dass trotz niedriger Tageseinsatzstärke genug Einsatzbereite gefunden werden. Laut Sandra Hofmann funktioniere dieses Modell in den meisten Fällen gut. Sie erinnert sich allerdings an einen Tag, an dem nicht genug Menschen da waren.
Einmal bin ich tatsächlich alleine mit dem Löschfahrzeug los. Da hatten wir noch ein kleineres, weil das Löschfahrzeug hatte einfach Schluck Wasser und ich dachte, ist bestimmt wichtig, dass wenigstens das Wasser an die Einsatzstelle kommt. Und das konnten wir da gerade noch leisten. Aber ansonsten kam niemand, da ist wirklich niemand gekommen. Aber es war bloß ein kleiner Mülleimer, der gebrannt hat, sodass das nicht schlimm war. Und wenn jetzt was Größeres wäre, weiß ich, dann kommt ihr halt mit Abstand nach, ne?
Das Problem der geringen Einsatzstärke ist jedoch vielschichtiger. Es geht dabei nicht nur um weite Anfahrtswege von der Arbeitsstätte zur Wehr. Hinzu kommt, dass es meistens komplizierte Aushandlungssache an Arbeitsplätzen ist, im Notfall alles stehen und liegen lassen zu können, um schnellstmöglich zum Einsatzort zu gelangen. Sandra Hofmanns Situation zeigt das anschaulich.
Ich arbeite vormittags als Religionslehrerin in der Grundschule und nachmittags im Freizeitbereich mit Kindern und Jugendlichen. Und wenn jetzt die Sirene geht, darf ich eigentlich nicht zum Einsatz gehen, weil die Aufsichtspflicht geht ja vor. Darf er die Kinder und Jugendlichen nicht alleine lassen. Und aus dem Schuldienst darf man sich auch nicht entfernen, wenn es irgendwo brennt. Und ich finde das schon spannend. Also es hat sich auch im Laufe der Jahre, habe ich das gemerkt, man vermittelt den Kindern in dem Fach, dass es wichtig ist, das Leben eines Menschen ist wichtiger als alles andere. Die Hilfe am Nächsten ist wichtig und solche Sachen. Und dann geht die Sirene und die Kinder wissen, jetzt ist jemand in Gefahr. Aber warum geht denn unsere Lehrerin jetzt nicht helfen? Die ist doch bei der Feuerwehr und die sagt uns das doch. Na, die Gesetzeslage ist dort, ist klar. Und das, was vor Ort passiert, ist was ganz anderes.
In Rücksprache mit Sandra Hofmann habe die ehemalige Bürgermeisterin ein Schreiben an die Schule aufgesetzt. Darin wurde vereinbart, dass sie in bestimmten Fällen zum Einsatz gehen dürfe und die Kommune die entstehenden Kosten übernimmt. Voraussetzung war vor allem, dass eine andere Lehrkraft einspringen kann, so dass die Kinder nicht alleine sind. Wenn gerade LehrerInnenmangel herrscht oder die Hälfte krank ist, könne nicht noch eine weitere Lehrerin wegrennen. Mit ihrem Arbeitgeber der Kinder- und Jugendarbeit am Nachmittag habe sie eine ähnliche Absprache getroffen. Wenn gewährleistet ist, dass die Kinder sicher nach Hause kommen oder an einem anderen sicheren Ort bleiben können, dürfe sie gehen. Eine Möglichkeit sei zum Beispiel, die Kinder einer Erzieherin in der Kita anzuvertrauen. Sandra Hofmann bekomme von ihren KollegInnen allgemein viel Verständnis für ihr Ehrenamt entgegengebracht. Sie beobachte aber, dass bei anderen Feuerwehraktiven vergleichbare Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber schwierig zu gestalten bzw. undenkbar seien. An erster Stelle bedeutet für Sandra Hofmann Feuerwehr auf dem Land vor allem eins: die Beziehungen zueinander. Jeder kennt jeden, also kann man sich nicht zurückziehen. Umso mehr müsse man miteinander reden und gemeinsam Lösungen finden, zum Beispiel mit ArbeitgeberInnen. Kommunikation sei auch ein Schlüssel, wenn es darum geht, neue Mitglieder für ländliche Wehren zu gewinnen. Das weiß Sandra Hofmann aus eigener Erfahrung. Denn auch ihre Geschichte beginnt untypisch. Erst mit 33 Jahren wird sie für das Ehrenamt begeistert. Dabei entscheidet gerade auf dem Dorf meist der frühe Eintritt in eine Kinder- und Jugendfeuerwehr über eine Laufbahn in der Einsatzwehr. Anders bei ihr. Ihr Mann war schon lange bei der Feuerwehr aktiv und hat sie einmal gefragt, ob sie nicht bei einer Übung als Opfer teilnehmen wolle. Aus der passiven Rolle wechselt sie daraufhin in die aktive. Mit ihrem vergleichsweise hohen Eintrittsalter sei sie aber keine Ausnahme in Dittmannsdorf. Immer wieder würden SeiteneinsteigerInnen dazukommen. Wie das gelingt? Kommunikation. Ein entscheidender Motivator sei der Wehrleiter im Ort, sagt Sandra Hofmann. Er hält zu vielen Menschen engen Kontakt. Er fragt gerne scherzend nach, warum Menschen noch nicht in der Feuerwehr aktiv seien. Oft fehle schlichtweg die Information, dass Menschen ohne Vorkenntnisse einsteigen können. Da das Dorf nah an der Großstadt Chemnitz liegt, würden immer wieder neue Leute zuziehen. Gleichzeitig wandern aber auch junge Menschen ab. Eine Pattsituation, die sich aber ausgleiche. Das ist zumindest die Beobachtung von Sandra Hofmann. Angst vor einem starken Mitgliederschwund in der Feuerwehr hat sie deshalb nicht. Vielmehr könne Feuerwehr für Zugezogene zur neuen Leidenschaft werden, auch weil die Mitgliedschaft einen Zugang zur Dorfgemeinschaft eröffnet.
Ich bin vor über 20 Jahren in dieses Dorf zugezogen, der Arbeit wegen. Noch vor 5 Jahren bei dem Einsatz hat mich dann mal so ein Passant gefragt, wer ich eigentlich bin. Dann habe ich gesagt, naja, bin die und die und wohne dort und dort seit 15 Jahren. Ach so, zugezogen. So, also das ist nicht so einfach, in so eine Dorfgemeinschaft im Erzgebirge reinzukommen. Und ich denke, dass dort zum Beispiel die Feuerwehr eine absolut gute Chance bietet. Durch dieses Mitmachen in der Feuerwehr hat man auch den ein oder anderen Dorfbewohner kennengelernt, der einen wiederum mit anderen so ein bisschen bekannt gemacht hat. Und ich denke, bei einigen ist es jetzt inzwischen so, dass die vergessen haben, dass ich eigentlich zugezogen bin.
Sandra Hofmanns Perspektive zeigt, Feuerwehr schafft nicht nur Zusammenhalt, sondern auch Zugehörigkeit. Dass der demografische Wandel in Dittmannsdorf teils durch QuereinsteigerInnen aufgefangen wird, ist jedoch eine Besonderheit. Nicht überall läuft es so. Zum Beispiel mit Blick auf eine andere sächsische Gemeinde. Im Vogtland leitet Daniel Löwenhagen die Geschäftsstelle des Kreisfeuerwehrverbands und koordiniert zudem die Jugendfeuerwehrarbeit. Auch als aktives Mitglied fährt er in der 8000-Seelen-Stadt Treuen auf Einsätze. Hier wird ebenso von ländlichen Räumen gesprochen. Das Thema betrifft also keineswegs nur kleine Dörfer. Grundsätzlich nimmt auch Daniel Löwenhagen den demografischen Wandel weniger bedrohlich als befürchtet war. Die Kameradschaft fokussiere sich hier auf eine abwechslungsreiche Jugendarbeit, um junge Mitglieder möglichst lang zu halten. SeiteneinsteigerInnen gäbe es hingegen selten. Größere Sorge bereitet dem Feuerwehrmann jedoch, neue Leute zu finden, die über die Mitgliedschaft hinaus höhere Aufgaben übernehmen. Einer leitenden Position mit mehr Verantwortung stünden viele kritisch gegenüber.
Und das merkt man schon auch, dass so, ich sag mal, die Altersstruktur auch im ländlichen Raum anders ist als in den Ballungszentren. Und dort junge, engagierte Kameraden zu finden, die eben auch Verbandsarbeit leisten, ist nicht ganz einfach. Was kann ich Ihnen bieten? Also ich kann Ihnen eine Kilometerpauschale als Entschädigung bieten. Ich kann Ihnen einen Dank bieten. Aber also viele fragen ja dann heutzutage schon, was habe ich davon? Ne? Und gerade, ich sage mal, wenn man jetzt die politische Situation betrachtet, dieses Kämpfen gegen Windmühlen, das demotiviert auch viele. Ne? Also es gibt ja so gewisse Probleme, die schon seit der Wende, also Aus- und Fortbildungssituation zum Beispiel, vorherrschen. Und wenn die dann mitkriegen, wie lange das schon geht und wie wenig sich getan hat, also vermeintlich wenig, dann sagen die, na, muss ich mir das antun oder verbringe ich dann lieber meine Freizeit eben mit meinen Freunden und erlebe was.
Mit den Problemen seit der Wendezeit bezieht sich Daniel Löwenhagen auf die Aus- und Fortbildungseinrichtungen an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen. Sie würden den Bedarf an Lehrgangsplätzen schon lange nicht mehr decken können. Die dadurch entstehenden langen Wartezeiten wirkten sich auf die Interessierten demotivierend aus. Genauso wie der größer werdende bürokratische Aufwand für Menschen in leitenden Positionen. Hinzu kämen noch lange Fahrtwege quer durchs Bundesland, zum Beispiel zur Landesfeuerwehrschule, die bei knappen zeitlichen Ressourcen in Kauf genommen werden müssen. Ein ganz anderer Ansatz wird laut Annette Steinführer zunehmend in deutschen Feuerwehren verfolgt, während er in anderen Ländern bereits gang und gäbe ist. Es werden verstärkt entlohnte Stellen einzelner Feuerwehrmitglieder etabliert, die koordinierend in der Wehr tätig sind.
Wir haben eine steigende Zahl an Hauptamtlichen in freiwilligen Feuerwehren. Und wir haben in den letzten Jahren hier ein Forschungsprojekt gehabt, wo wir uns auch das Modell der freiwilligen Feuerwehr in Österreich angeschaut haben und ein ganz anderes Beispiel in Schottland, wo es überwiegend Hauptamtliche gibt und in ländlichen Räumen ist das dann oft so ein Halbtagsjob, wenn überhaupt. Diese zunehmende Zahl an Hauptamtlichen, die dann eben auch solche Unterstützung leisten, die oft in Gemeindeverwaltung oder in Landkreisverwaltung angesiedelt sind. Das sind vielleicht einer, ja, pro Landkreis, aber diese Personen sind extrem wichtig, um die Ehrenamtlichen zu ermöglichen, dass sie das, was ihnen Freude macht an diesem Ehrenamt, um das leisten zu können.
Finanziellen Anreizen für Feuerwehraktive steht Daniel Löwenhagen hingegen kritisch gegenüber. Vor allem in Bezug auf die Motivation von jungen Menschen empfindet er es nicht als richtigen Weg. Dabei verweist er darauf, dass das System der ehrenamtlichen Feuerwehr seit über 170 Jahren funktioniere. Aktive zu vergüten würde dem kameradschaftlichen Klebstoff, der die Feuerwehr zusammenhält, einen Abbruch tun, meint er. Stattdessen müsse das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden. Wenn sich Mitglieder wohlfühlen, nehmen sie die ehrenamtlich investierte Zeit nicht als Arbeitszeit wahr, sondern als Mehrwert, der im besten Fall noch Spaß macht. Zudem bietet Feuerwehr vielseitige Bereiche wie Konfliktberatung, Moderation und Führungsaufgaben, die zur persönlichen Weiterentwicklung anregen können. Fakt ist, die allermeisten Gemeinden können sich zu 100% auf das System Freiwillige Feuerwehr verlassen. Jedoch gibt es Orte, an denen das Ehrenamt die Daseinsfürsorge aus verschiedenen Gründen nicht leisten kann. Diese betroffenen Gemeinden müssen sich die Frage stellen, wie sie mit der Situation umgehen. Häufig würden Probleme eher ausgesessen als angegangen, obwohl genau das in der Verantwortung der Gemeinden liege, sagt Annette Steinführer.
Wir wissen von solchen Bereichen seit Jahrzehnten. Also das ist jetzt nichts, was jetzt über Nacht mal eben passiert. Wir wissen gerade aus sehr dünn besiedelten Räumen, die auch klassische Abwanderungsregionen sind, dass es diese Probleme eigentlich schon immer gegeben hat. Da gibt es an sich eine ganz klare Ansage und Aussage. Die Gemeinden sind verpflichtet, eine leistungsfähige örtliche Feuerwehr aufzustellen. Das ist also die Aufgabe der Gemeinde und in dem Falle dann auch der politischen Vertreterinnen und Vertreter, hier dafür zu sorgen. Wir haben immer mal das Beispiel von Pflichtfeuerwehren. Das ist also prinzipiell möglich, dass man Menschen verpflichtet, Bewohnerinnen und Bewohner verpflichtet. Das sind aber, soweit ich das verfolge, keine Beispiele tatsächlich jetzt für demografischen Wandel und wir finden nicht genug Leute. Das ist die absolute Ausnahme, wie überhaupt die Pflichtfeuerwehr eine Ausnahme ist, sondern oft sind das ganz lokale Spezifika, man hat sich verzankt, es gibt einen Generationenkonflikt und dann treten alle Aktiven zurück.
Glücklicherweise sind auch die Konflikte, die zu einer völligen Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr führen, extrem selten. Positive Erlebnisse im Ehrenamt und ein fürsorgliches Miteinander erscheinen unersetzlich, vor allem wenn man sich die Mehrfachbelastung anschaut, der viele Feuerwehrmitglieder auf dem Land ausgesetzt sind. Neben all den brandschutzrelevanten Pflichten organisieren sie zusätzlich Veranstaltungen verschiedenster Art. Wenn die Wehr dann noch mit niedrigen Mitgliedszahlen zu kämpfen hat, wird es schwierig. Lohnfortzahlungen im Einsatzfall erachtet Daniel Löwenhagen, der Feuerwehrmann aus Sachsen, als selbstverständlich. Sie seien jedoch nicht genug. Er befürchtet, dass Kameraden und Kameradinnen wegen Überlastung ausbrennen könnten. Die zwangsmäßig verordnete Freizeit durch die Corona-Pandemie habe vielen Aktiven gezeigt, dass es im Alltag viel zu oft an Ruhe und Freizeit fehle.
Ja, ist manchmal schon relativ stressig. Also das heißt, wir haben ja zum Beispiel diese Ausbildungsdienste. Man geht wöchentlich zum Dienst, hat dazwischen noch den Einsatzdienst. Also man weiß ja immer nicht, wann der Einsatz kommt. Das heißt, man kann nicht so richtig planen. Und wenn man sich dann gerade im ländlichen Raum noch akulturell betätigt, das heißt, viele Feuerwehren machen ja auch Dorf- und Heimatfeste und solche Sachen, dann ist das Jahresprogramm schon ziemlich gut gefüllt. Und das wird bei uns durch die meisten so mitgetragen, dass halt die Familie immer daran teilhaben. Ansonsten würde das System so, glaube ich, nicht mehr funktionieren.
Genau das ist gemeint, wenn aktive Mitglieder von der Feuerwehrfamilie sprechen. Nicht nur die Einsatzkräfte selbst, sondern auch nahestehende Menschen drumherum gehören dazu. Das fängt schon im Notfall an. Ohne den Elternteil, der nachts bei den Kindern bleibt, wenn die Sirene ruft, könnte der andere nicht in den Dienst gehen. Daniel Löwenhagen sieht im familiären Charakter einen Unterschied zu anderen Vereinen. So stünden die Mitglieder im Gegensatz zum Sport nicht im Wettbewerb zueinander und wären weniger individuellem Leistungsdruck ausgesetzt. Vielmehr stehe eine Teamleistung im Vordergrund. Denn eins ist klar, allein geht in der Feuerwehr gar nichts. Ein familiäres, freundschaftliches und kameradschaftliches Miteinander sowie die Anerkennung beispielsweise durch die Kommunen sind das Fundament einer funktionierenden Feuerwehr. Dennoch ist es Daniel Löwenhagen auch wichtig zu betonen, dass es noch andere motivierende Faktoren gibt, auf die es ankommt, zum Beispiel eine gute Ausrüstung.
Ich denke, wichtig ist, dass die Grundausstattung, also zum Beispiel Fahrzeuge, Technik, Schutzkleidung für die Kameraden und diese Rahmenbedingungen, die müssen finanziert sein und da darf es auch keine Abstriche geben. Weil das ist das, wo auch bei uns die meisten Leute so ein bisschen Unbehagen haben oder Frust entwickeln, wenn du dann betteln musst, weil deine Hose ist kaputt und du brauchst eine neue Schutzkleidung und die Kommune hat kein Geld.
Er beschreibt den Komplex der Ausstattung als einen Balanceakt, denn zu viel neue Technik könne KameradInnen auch überfordern. Jedes neue Gerät verlange eine Fortbildung. Neue Kenntnisse über Funktionsweise, Instandhaltung und Wartung müssen sich angeeignet werden. Und das bedeutet wiederum zusätzliche Zeit im Ehrenamt. Außerdem sieht Daniel Löwenhagen die Gefahr, dass Hersteller tolle Sachen für teures Geld anpreisen, die dann gar nicht so gut oder notwendig für den alltäglichen Dienst seien. Die Unterhaltskosten müssten genauestens mitgedacht und kritisch hinterfragt werden. Um den richtigen Mittelweg zu finden, brauche es mehr Dialog, Lust an demokratischen Prozessen und am Aushandeln solch grundlegender Fragestellungen. Er fordert, Feuerwehren und Kommunen sollten sich stärker darüber austauschen, welche Käufe möglich und nötig sind. Ganz ähnlich beschreibt das die Soziologin Annette Steinführer. Sie weist darauf hin, wie schwierig eine flächendeckende Aussage hierzu ist, weil Feuerwehr ein besonders kleinteiliger Bereich der Daseinsfürsorge ist.
Wir wissen um die Finanzknappheit vieler Gemeinden. Insofern ist das schon auch immer eine große Hausnummer, wenn so ein Fahrzeug übergeben wird. Da gibt es Fördermittel, da beteiligen sich natürlich die Länder mit Mitteln aus der Feuerschutzsteuer. Aber ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also was man sieht und was man liest, sind natürlich die Pressemitteilungen über die Übergabe solcher Fahrzeuge und wie toll das ist und wie motivierend das für die Kameradinnen und Kameraden ist. Aber mit Sicherheit gibt es auch Feuerwehren, die genau diese neue Technik bräuchten, aber nicht haben.
Die Beantragung von Geldern allgemein ist zudem aus anderen Gründen nicht immer einfach. Das erklärt die stellvertretende Ortswehrleiterin Sandra Hofmann aus dem sächsischen Dittmannsdorf. Da ländliche Wehren generell deutlich weniger Einsätze pro Jahr fahren als Wehren in der Stadt, ließe sich schwerer begründen, warum trotzdem neue Geräte gebraucht würden. Auch unter diesem Gesichtspunkt ergäbe es Sinn, wenn sich Gemeinden zusammentun und Geräte teilen. Besonders schwer sei es, die Motivation trotz seltener Einsätze hochzuhalten. Sandra Hofmann beschreibt die Situation ihrer Einsatzabteilung diesbezüglich so.
Wenn einmal in der Woche die Sirene geht, entwickelt sich auch eine gewisse Routine, was der Umgang mit dem Stress angeht. Na, das merke ich selber. Wenn der Piepser jetzt echt lange nicht ging, dann ist das Herzklopfen wieder da, bis aber weit über den Hals. Und dann ist man schon vielleicht auch erstmal ein bisschen kopflos. Wenn aber jede Woche die Sirene geht, dann bleibst du schon entspannt, wenn der Piepser losgeht. Also entspannter, sagen wir es mal so. Bis man dann liest, was los ist. Und dann kann man immer noch mal überlegen, ob man sich doch ein bisschen mehr aufregen will. Eigentlich geht es uns wie in der Flughafenfeuerwehr. Dort ist nämlich auch das größte Problem, motiviert zu bleiben, weil die ja auch im günstigsten Fall nie wirklich ein Flugzeug löschen. Und sind trotzdem eine Flughafenfeuerwehr, die eigentlich dafür da ist, ein Flugzeug zu löschen. Aber ich glaube, in Dittmannsdorf läuft es ganz gut. Und wenn wir dann mal wieder einen Einsatz hatten, freuen wir uns alle, dass wir mal einen Einsatz hatten.
Motivation auszustrahlen und die Theorie immer wieder aufzufrischen, ohne sie praktisch anzuwenden, das ist eine kontinuierliche Anstrengung. Helfen soll dabei in diesem Jahr eine Heißbrandausbildung für alle Geräteträger. Der nötige Container, in dem die Übung stattfindet, sei mobil, sodass die Feuerwehrmitglieder keine weiten Strecken zurücklegen müssen. Sandra Hofmann ist begeistert, denn so kommt ein Stück Praxis zu denjenigen, denen sie im Einsatzleben oft fehlt. Eine lösungsorientierte Idee, um Mitgliedern im wahrsten Wortsinn entgegenzukommen und ihnen ein Stück Belastung abzunehmen. Welche neuen Herausforderungen und Anforderungen in den kommenden Jahren auch aufkommen werden. Die Feuerwehren auf dem Land reagieren darauf mit Ideenreichtum. Denn wenn diese Folge eins unter Beweis gestellt hat, dann die Kreativität von Wehren, die unter schwierigen Voraussetzungen jede Menge auf die Beine stellen. Wehren, die weniger Einsätze pro Jahr fahren und trotzdem immer bereit sein müssen. Wehren, die den sozialen Zusammenhalt an ihrem Ort stärken. Wehren, die gemeinsam anpacken, um kreative Ideen umzusetzen. Über solche haben wir in dieser Folge von Zukunft 112 gesprochen. Dass nicht alle Feuerwehren auf dem Land unter denselben Voraussetzungen arbeiten, sollte deutlich geworden sein. Die ländlichen Räume variieren von Ort zu Ort und genauso müssen auch die Strategien variieren, um den Schwierigkeiten beizukommen. Wir haben von einem Dorfgemeinschaftshaus gehört, das als vielfältiger Begegnungsort dient, die demokratische Kultur auf dem Land fördert und gleichzeitig die Arbeit der Feuerwehr erleichtert. Andernorts finden Aktive gemeinsam Wege, um im Einsatzfall den Arbeitsplatz schneller verlassen zu können. Betont wurde auch, dass Feuerwehr auf dem Land aus mehr besteht als aus den offiziellen Mitgliedern. Wo die Zahl der Aktiven niedrig ist, sind Feuerwehren auf die Unterstützung von Familienangehörigen und engen FreundInnen angewiesen. Die Engagierten auf dem Land sind viele. Und das ist gut so. Denn ganz nebenbei gilt es, eine Dorfgemeinschaft zusammenzuhalten und den jungen Menschen etwas zu bieten. Kurz gesagt, es gibt jede Menge zu tun.